Domradio. Blick in die Bibel.
Herzlich willkommen zum Podcast Blick in die Bibel, unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche mit Matthias Drobinski, dem Chefredakteur der Zeitschrift Publikforum. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Zurzeit wird ja viel über diesen Begriff religiöse Indifferenz diskutiert. Also Soziologen behaupten, dass es den Menschen gar nicht mehr darum geht, Gott zu suchen oder ihn in Frage zu stellen, sondern dass Gott den meisten Menschen ganz egal ist. Haben die recht?
Also alle Religionssoziologen sagen, ja, Religion wird zumindest in unseren Gesellschaften, also hier Westeuropa, weniger wichtig. Also es ist für viele Menschen nicht mehr das bedrängende, bestimmende Thema. Also man kann jetzt sagen, irgendwie Martin Luther trieb noch um, wie vermeide ich die Hölle? Auch die meisten ChristInnen heute treibt das auch nicht mehr um. Also das in diesem Sinne hat natürlich auch die Frage der Höllenvermeidung auch ein gewisses Bedrängnis verloren, also was man ja auch durchaus als Fortschritt sehen kann. Es gibt keine Kirchenbindung mehr, die soziologische Vorteile oder die ökonomische Vorteile bringt, gesellschaftliche Vorteile bringt. Also wer selbst in Bayern aus der Kirche austritt, dem passiert nichts mehr. Also in diesem Sinne ist es auf der einen Seite ein Freiheitsgewinn auch, dass Menschen sagen, ich bin nicht mehr in der Kirche oder ich interessiere mich auch nicht mehr für Religion. Es kommen andere Sachen rein, also so, was Detlef Pollack, der Religionssoziologe, herausgefunden hat, sehr viel mit Sport, Freizeit, Familie ist auch so an die Stelle von Religion gesetzt. Und Religion ist dann nur noch ein Teil der Beschäftigung mit dem Leben für einen Teil von Menschen.
Aber du sagtest es, was wir im Alltag beobachten, dass Religion vielleicht da zunehmend einsickert oder Reste von Religion. Du hast dir selbst im Publikforum mal Gedanken darüber gemacht, inwieweit der neue Nationaltrainer Jürgen Klopp quasi Erlösersehnsüchte erfüllen soll.
Ja, also solche grundmenschlichen Bedürfnisse bleiben ja. Also so, dass man sich Erlöser herbeisehnt, dass man auch ja, sowas wie Kontingenz erfährt, also dass das Leben sinnvoll ist, dass es vielleicht auch etwas gibt, an dem man Dinge abgeben kann, also sowas wie eine höhere Macht. Also das, glaube ich, bleibt doch auch im kollektiven Bewusstsein drin, selbst wenn Menschen sich nicht mehr als genuin religiös bezeichnen. Und das diffundiert dann halt irgendwo hin, es gibt Soziologen, die das auch als religiös dann bezeichnen. Da wäre ich dann schon auch ein bisschen genauer und würde sagen, ja, nicht alles, was sozusagen religionsähnlich daherkommt, ist Religion. Aber ja, also diese Bedürfnisse auch natürlich nach Trost. Also so, man merkt ja schon, was auch verloren geht, wenn so religiöse Bindungen verloren gehen, ist sicher auch die Frage, was tröstet mich, was hält mich? Und Menschen finden da auch neue Antworten drauf. Da muss man, glaube ich, auch sehr nüchtern sein, dass die dann sagen, es ist halt nicht mehr die Religion, sondern es sind andere Dinge. Aber manchmal bleibt halt eben doch anders trostlos.
Wie kann es denn gelingen, Kindern, auch eigenen Kindern, den Glauben glaubhaft zu machen? Wie hast du das gemacht, als deine Kinder klein waren?
Versucht vorzuleben. Ich glaube, also letztlich ist Religion auch viel Erfahrung. Also es fiel tatsächlich, also bei aller intellektuellen Beschäftigung damit merke ich schon, dass auch meine religiöse Biografie viel natürlich mit der Erfahrung meiner sehr religiösen Eltern zu tun hat, mit Jugendarbeit, Zeltlager, Menschen, die ich dort getroffen habe, irgendwie die erste Liebe. Also alle diese Dinge irgendwie fanden im Raum der katholischen Kirche statt. Und das prägt natürlich, das prägt meine Kinder weniger, weil da fand weniger jetzt direkt im Raum der Kirche statt. Aber ich glaube, sie haben schon eine religiöse Bildung und ein religiöses Wissen mitgekriegt und auch eine Nähe, auch Erfahrungen mit Kirche. Wenn ich mir die beiden angucke, würde ich sagen, beantworten sie das sehr unterschiedlich. Die eine Tochter, glaube ich, ist auch tatsächlich religiös und ist manchmal institutionenkritischer als selbstbewusste, feministisch denkende Frau. Schlägt sie halt bei manchen, was in der katholischen Kirche passiert, einfach die Hände beim Kopf zusammen, ist aber auch Kirchenmitglied, also beide sind nicht ausgetreten. Und bei der Jüngeren ist mein Eindruck, dass sie nicht im ganz engen Sinne religiös ist, sondern dass sie da vielleicht, also dass sie das alles weiß, auch respektiert, aber distanter ist diesen Themen gegenüber. Also wo man sieht, manches ist vielleicht doch auch sehr menschlich und persönlich. Also dass es Menschen gibt, die bei gleicher Erziehung nah an religiösen Empfindungen sind, die anderen sind nicht so nah dran.
Es leiden ja auch sehr viele Großeltern darunter, wenn sie sehen, dass ihre Enkelkinder nicht mehr vor dem Mittagessen beten oder keine religiöse Praxis mehr, so wie sie selbst sie als sehr tröstend und auch bereichernd erfahren haben, praktizieren. Das kann man verstehen, dass das Großeltern auch schmerzt, oder?
Ja, es war einer unserer erfolgreichsten Titel bei Public Forum. Enkel ohne Gott haben wir das genannt. Also was bleibt so, wenn das religiöse Erbe schwindet? Und sind vielmal halt diese Großelterngenerationen, haben ganz viele Menschen auch im Netz angeklickt und auch sich zu geäußert. Man merkt, dieser Text hat auch ein Thema getroffen. Das Interessante an dieser Geschichte, und das ist das, was ich auch erlebe, ist, dass diese Enkel dann vielleicht tatsächlich nicht mehr in dem Sinne religiös sind, wie ihre Großeltern das sich wünschen und erhoffen, aber doch auch engagiert. Also das sozusagen, also die Konklusion dieser Geschichte war, letztlich ist nicht alles vergebens, sondern die Enkel sagten schon auch ihren Großeltern, ihr habt uns etwas mitgegeben, was uns schon auch unser Leben, was unser Leben sinnvoll macht, was es prägt, was auch uns hilft, dass wir uns engagieren, manchmal ganz woanders. Umweltschutz, Antirassismus oder was die alles machen, das kriege ich jetzt gerade gar nicht alles zusammen. Aber man merkte sozusagen, das waren reflektierte, auch engagierte junge Menschen, die da waren, die aber halt doch der Institution einfach den Rücken gekehrt hatten und die Praxis der Großeltern einfach nicht mehr machten.
Bis hierhin vielen Dank, Matthias Drobinski. Und nun hören wir im Tagesevangelium etwas zum Thema Ehe und Ehebruch.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, um ihn zu versuchen, und fragten: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Sie sagten zu ihm: Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Er antwortete: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten seine Jünger zu ihm: Wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es.
Soweit das Tagesevangelium. Der Schöpfer hat den Menschen vom Anfang an männlich und weiblich geschaffen. Das ist doch jetzt eine klare Ansage. Da verbietet es sich doch, die Partnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren zu segnen. Wie siehst du das?
Ja, anders. Also einfach, weil das natürlich in eine Zeit hineingesprochen ist, in der man einfach davon ausging, es gibt halt eben nur Männer und Frauen und nur die sollen sich verbinden und Es ging ja auch darum, genügend Kinder zu bekommen, den Fortbestand eben auch des Volkes zu sichern. Also alles Dinge, die, sagen wir mal, in einer antiken Gesellschaft ja durchaus völlig unhinterfragt waren und wichtig waren. Auch damals gab es schon homosexuell empfindende und liebende Menschen, also Klammer zu. Auch das war damals einfach Realität. Und ich glaube, dass, sagen wir mal, das, was halt an Grundsatz in diesem Evangelium steckt, auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften gilt. Also dass der Versuch, treu zu sein, ich sage es mal so zurückhaltend, der Wunsch, auch ein Fleisch zu sein, also sich nahe zu sein, treu zu sein, das erlebe ich auch bei vielen homosexuellen Partnerschaften als ganz natürliche Wünsche auch, also dem anderen Partner auch zu sagen, du bist mein Lebenspartner.
Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Scheidung ist also, wenn man es genau nimmt, göttlich
Ist
verboten.
auch.
Und wiederverheiratete Geschiedene dürfen ja bis heute nicht zur Kommunion. Das ist heute aber doch gesellschaftlich kaum noch vermittelbar. Aber
Ja,
ist es auch
also wenn man
falsch?
das Evangelium sich anguckt, also ich habe mir das auch nochmal durchgelesen und gedacht, das wird jetzt die schwierigste Stelle zum Diskutieren, eben weil da tatsächlich Vorstellungen immer auf eine moderne Gesellschaft stoßen, der Dinge nicht mehr vermittelbar sind. Was ich interessant finde, das Evangelium ist letztlich eine reine Männerperspektive. Also es geht ja nicht, es geht ja immer um die Frage, wann kann ein Mann seine Frau verstoßen, wann da kann er ihr die Scheidungsurkunde ausstellen. Also es ist letztlich eine Geschichte auch der Macht von Männern über Frauen. Und da sagt Jesus, hoppla, so einfach geht es hier nicht. Also es gab halt bestimmte Regeln, die hatten auch damals ihren Sinn, die waren auch, die schützten auch durchaus Frauen. Und da sagte Jesus aber, so einfach geht es nicht. Also seine Frage ist nicht die, wann kann ein Mann seiner Frau die Scheidungsurkunde ausstellen und sich ein neues suchen. Also der Gedanke andersrum war völlig undenkbar. Wann sagt eine Frau irgendwie, lieber Mann, ich ertrage dich nicht mehr, such dir eine andere? Also das heißt, in diesem Sinne ist es der Versuch, glaube ich, schon auch die Perspektive der Schwachen einzunehmen, der Frau, die aus dieser Ehe vertrieben werden konnte. Und da sagt er letztlich, diese Frau gehört geschützt. Also das nehme ich auch als Botschaft daraus. Neben allem, was man immer sagt, ja, selbst da sagten ja die Jünger, du bist zu hart zu uns. Wir alle wissen, wie das Leben ist, dass das mit der Treue und so ein Ideal ist, aber auch einfach Grenzen hat, dass Menschen sich auch durchaus neu verlieben können, dass Ehen an ihre Grenzen kommen, dass sie zerbrechen, auch richtig zerbrechen können, dass es auch toxische Beziehungen gibt, wo Menschen auch drin kaputt gehen. Also auch das sind Realitäten natürlich, die es einfach gibt. Aber ich glaube, wogegen dieses Evangelium ist, ist ja eigentlich gegen so eine Beliebigkeit. Wann kann ich denn eigentlich die Scheidungsurkunde ausstellen? Ich als der Mächtigere. Ich als der Mann, wann geht das denn? Und da sagt Jesus, so einfach ist es nicht.
Und dann gibt es ja noch diesen Satz, manche sind von Geburt zur Ehe unfähig. Stößt auch komisch auf. Wie kann man das denn überhaupt verstehen?
Ja, ich glaube, der griechischen Urtext steht tatsächlich Eunuchos, also Eunuchen. Manche sind von Geburt an Eunuchen, zeugungsunfähig. Manche werden von den Menschen dazu gemacht. Andere machen sich selbst dazu. Also Jesus selber, es ist ja eine der wenigen Stellen, wo Jesus überhaupt über Sexualität redet. Also ich finde es ja auch interessant, wenn man sich überlegt, wie viel die Kirche, auch die evangelische, aber vor allem die katholische Kirche über Sexualität reden oder überhaupt Religionen und wie wenig jetzt zum Beispiel in der Bibel oder auch gerade im Neuen Testament über Sexualität steht, ist es schon auch ein Missverhältnis. Also Jesus war ein Mensch, dem, glaube ich, Ehe und Familie so ein bisschen fremd waren, der ja erkennbar mit seinen Jüngern durch die Gegend zog, der bei der Schwiegermutter des Petrus, also der hat offenbar eine Schwiegermutter zu Gast war, also auch da sah man, hoppla, ganz so zölibatär ging das offenbar auch nicht zu. Also so, aber ich glaube, für Jesus war diese radikale Nachfolge und dieses Freisein für Gott und weg von allen Bindungen schon tatsächlich was, was er so gelebt hat. Und ja, es ist eine rätselhafte Stelle. Wer es fasse, wer es fassen kann, der fasse es. So für mich heißt es, auch einen tatsächlichen Respekt zu haben vor verschiedenen Formen des Lebens, also auch durch, also des sexuellen Lebens, sage ich mal, also auch durchaus von der zölibatären Lebensweise von Frauen und Männern, die ich kenne, wo ich weiß, auch das gelingt. Also da auch nicht einfach zu sagen, ja, bloß weil ich jetzt verheiratet bin oder wir verheiratet sind, kann das nichts werden oder ohne Sex werden die Menschen krank, das weiß ich nicht. Die kritische Frage, die ich habe, ist irgendwie, kann man die Fähigkeit, Sakramente zu spenden, an diese persönliche Entscheidung, ohne Sexualität zu leben, binden? Also ist das nicht merkwürdig? Also können nur Männer, die enthaltsam, sexuell enthaltsam leben, tatsächlich diejenigen sein, die eine Gemeinde führen, die Sakramente spenden, die zum Priester geweiht werden? Ob man das aus der Stelle rauslesen kann, das weiß ich nicht.
Ein weites Feld. Darüber könnten wir
Ja.
jetzt noch 1,5 Stunden sprechen. Bis hierhin vielen Dank, Matthias Trubinski. Mit dem Chefredakteur von Public Forum habe ich heute über das Tagesevangelium gesprochen. Und morgen, ja, morgen, da geht es um Mariä Himmelfahrt und das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.